Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
Wie starten wir diese Folge?
Mit einem Hallo.
Hallo, willkommen zurück. Hi. Wir haben heute 2 Tage vor Valentinstag. Es liegt Schnee, es ist richtig, richtig kalt.
Sibirien.
Aber dafür ist es wunderschöner blauer Himmel und Sonnenschein. Endlich mal, nicht so grau. Ja. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir haben heute eine Folge zum Thema Hass. Ist dieses Wort überhaupt, kann man es überhaupt für irgendetwas verwenden? Ist es zu hart gegriffen? Was bedeutet für uns Hass in dem Sinne? Ihr habt uns auch einige Sachen geschickt, die ihr eben hasst oder nicht mögt. Darauf gehen wir später ein, weil wie immer am Anfang der Folge lesen wir eine von euren Mails vor. Oder in diesem Fall sind es sogar 2 kurze, weil die eine sehr coole Frage mit drin hatte und die andere einfach super spannend ist und nochmal Bezug auf unsere letzte Folge nimmt. Thema Moral. Genau. Und Leonie wird die vorlesen, weil ihr kennt das Spiel ja schon.
Also ich fasse sie immer ein bisschen zusammen. Aber die Person, die jetzt uns eine Mail geschrieben hat, studiert LER, sprich Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde auf Lehramt. Und damit indirekt Philosophie. Und sie hat uns einen Unitext geschickt, den werde ich jetzt nicht vorlesen, der ist aber auch sehr interessant. Aber generell hat sie sich über moralische Dilemmata in der Uni damit halt auseinandergesetzt und damit beschäftigt. Und sie hat hier das Dilemma mit dem gesunden Touristen, dem man die Organe wegnehmen könnte, wurde kurz vorher im Text auch thematisiert. Dieses Dilemma gilt als ein Beispiel für den Utilitarismus. Ansicht Opfer einiger für Gutes für viele. Opfer einiger für Gutes für viele. Okay. Und zeigt, weshalb dieser manchmal moralisch umstritten ist. Kant: Deontologe moralischer Status einer Handlung zeigt sich eben in der Handlung und nicht nur in der Konsequenz. Kant würde einen Mörder hereinlassen, wenn er nach seinem Freund fragt, da man eben nicht lügen darf, aber whatever. Das ist alles sehr, sehr deep. Aber hier, Kant vertritt jedenfalls, wie ihr in dem Beispiel, die Ansicht, dass Menschen nie als bloßes Mittel behandelt werden dürfen. Und das fand ich interessant, diesen Utilitarismus.
Ja.
Utilitarismus.
Dieses schreckliche Wort hatten wir in der Uni auch. Also ich denke mir immer, bei sowas kann man das nicht so ausdrücken, dass es jeder Mensch verstehen kann.
Wieso kann ich das? Ja, ich verstehe es wegen utilizen.
Also Achtung, jetzt kommt wieder endoplasmatisches Retikulum. Das hat Leonie gestern sehr, sehr sexy gesagt.
Genau, also ich finde es super interessant, weil ich stimme Kant in dem Sinne zu, wie er uns ja auch zugestimmt hat, wie ja eben die Person, die uns diese Mail schrieb, auch gesagt hat, dass Menschen nie als bloßes Mittel behandelt werden dürfen. Das finde ich sehr interessant. Die Frage ist, was darf eigentlich als bloßes Mittel behandelt werden?
Ja, weil ja Tiere auch, werden das ja oft.
Also wollte gerade sagen, das ist sowas. Ja dann auch,
ja.
Ne? Okay. Einfach nur mal so ein bisschen Recap vom letzten Mal. Die andere Person hat uns ein bisschen was erzählt, hat aber jetzt eben eine Frage bzw. einen Text für uns. Neben meiner generellen Appreciation für euren Podcast ist der Anlass dieser Mail aber eigentlich ein Thema, das mich derzeit sehr beschäftigt und das vielleicht eine Einstiegsfrage für euch sein könnte und es tatsächlich geworden ist. Ich werde demnächst meinen Studienort verlassen, um meine Masterarbeit aus meiner Heimatstadt weiterzuschreiben. Dazu sei gesagt, ich bin für mein Studium nach Österreich gegangen und habe jetzt einen Umzug über 1000 Kilometer vor mir. Dementsprechend stehe ich gerade vor der Aufgabe, mich von meiner Zeit hier, den Menschen und der Stadt, meiner WG und dem Studium etc. zu verabschieden. Ich war noch nie besonders gut mit großen Veränderungen, aber gerade durch Corona ist es irgendwie extra schwierig. Man kann sich nicht gut mit Menschen treffen, um nochmal einen guten Abschluss zu finden, bevor man in eine Long-Distance-Freundschaft wechselt, ohne wirklich zu wissen, wann man sich wieder sieht. Geschweige denn ein größeres Abschiedstreffen organisieren. Oder, so blöd das jetzt vielleicht klingt, im Lieblingscafé nochmal den Lieblingskuchen essen. Finde ich übrigens, klingt gar nicht blöd. Daher könnte ich ein bisschen Input, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Wenn ihr mögt und wollte euch fragen, wie geht ihr so damit, um Abschied von Lebensphasen zu nehmen? Und kurz noch ein PS und PPS. Das PS ist, Alicia, ich freue mich übrigens sehr für Luca und dich, dass ihr diesen Befreiungsschlag Ende letzten Jahres geschafft habt. Ich wünsche euch alles Gute, generell und für den Weg, der dadurch jetzt angefangen hat. Fand ich sehr schön.
Oh, vielen, vielen Dank, das ist super lieb.
Und für mich, Leonie, ich finde es so cool, dass du einen SprecherInnenkurs gemacht hast. Kleiner Traum-To-Do-List-Punkt von mir. Und wollte fragen, ob man mitbekommen wird, wenn das Hörbuch available wird. Natürlich. Das wird mitbekommen.
Da werden wir so viel Werbung machen, Leute.
Das wird mitbekommen gepusht. Werden. Genau, also man weiß es noch nicht, weil die Person weder Twitter noch Insta hat. Aber dann werden wir das wohl auch im Podcast auf jeden Fall mal in den Raum werfen. So, also Alicia, wie gehst du so damit um? Abschied, oh, ich habe gerade voll gegen ein Dingens getreten. Abschied von Lebensphasen zu nehmen, wie gehst du so damit um?
Ich habe da gerade mal drüber nachgedacht, was denn so die Lebensphasen bei mir waren. Und tatsächlich bin ich eher so eine Art von Mensch, ich stürze mich direkt in die nächste Phase und renne vor der letzten weg. Nicht, weil die schlecht war, sondern weil ich ein Mensch bin, der dessen größte Angst es ist, Menschen zu verlieren. Und weil mir das so wehtut, mache ich es lieber kurz und schmerzlos und wie so ein Pflaster abziehen. Andererseits hatte ich das auch ganz oft schon, dass quasi der letzte Moment war und ich dann später gemerkt habe, hey, es kommt gar nicht mehr. Wir haben das gar nicht so gefeiert. Also wir waren da zum letzten Mal zusammen, aber in dem Moment wussten wir nicht, dass es das letzte Mal ist und dann ist es vorbei. Und das ist so ein also jetzt, ich denke gerade an meine Studienzeit. Ich erinnere mich an den Moment, wir kamen alle raus von der Klausur und standen draußen. Manche haben geraucht an diesen runden Metalltischen und es war echt schöner Sonnenschein. Ich glaube, es war Juni, ich weiß es nicht mehr. Und ich dachte in dem Moment noch, oh, jetzt ist gerade so toll, wir haben endlich diese ganzen Klausuren hinter uns, hier sind all die Menschen, die ich mag, um mich herum. Wie geht's denn weiter? Ja, und dann kam ein Semester, in dem ich halt gar nicht an der Uni war, weil es bei uns so ist, dass man in seinem vorletzten Semester eben den Bachelorfilm vorbereitet und keine Vorlesungen mehr hat, außer man hat eben davor was geschoben, irgendwelche Kurse und so weiter, aber ich hatte halt alles in Regelstudienzeit gemacht und war dann wirklich gar nicht mehr dort. Und das heißt, dieser Moment war einer der letzten, wo ich mit allen so zusammen war. Und ich habe das überhaupt nicht in dem Moment wahrgenommen. Mhm. Und ich weiß es jetzt aber halt noch, weil im Nachhinein, weil ich ja weiß, das war das letzte Mal und versuche mich so an mehr Dinge zu erinnern. Und das ist super schade. Und ich habe auch jetzt letztens mit einem Kommilitonen geschrieben, dass wir eigentlich uns ja auch alle mal wieder treffen wollten. Wir hatten so eine Stammkneipe oder Stammrestaurant in Darmstadt. Was natürlich jetzt gerade auch nicht geht. Aber wir hoffen darauf, dass es im Sommer klappt, weil man mag die Menschen ja, man will die alle wiedersehen, aber es ist halt einfach dann nicht mehr so familiär. Ich meine, mein Studium war sowieso eher so, als wäre man zur Schule gegangen. Wir waren nur eine Gruppe von 30, manchmal nur 15 Leuten, wenn wir aufgeteilt waren. Da bist du so nah beieinander, sitzt da im Kinosaal und besprichst Dinge, drehst Filme zusammen. Das ist nochmal ganz anders, als wenn man jetzt mit 400 Menschen irgendwie Jura studiert. Und das war schon krass und ich vermisse die Zeit auch total. Aber wir haben es halt nicht zelebriert irgendwie, dass es jetzt vorbei war oder ich weiß nicht, ob ich da einen Tipp geben kann.
Ich glaube, deswegen kann es halt auch extrem vorteilhaft sein, so wie jetzt eben die Person, die die Mail geschrieben hat, in der Situation ist. Es kann vorteilhaft sein, zu wissen, dass eine Lebensphase endet.
Ja.
Weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht zu wissen, wann eine Lebensphase endet.
Eben.
Weil manchmal passieren halt einfach Sachen, was weiß ich, es kann ja ganz plötzliche Dinge passieren. Was weiß ich, ein plötzliches Jobangebot, das dich in eine andere Stadt führt oder jemand stirbt oder irgendwelche anderen Dinge, die du halt einfach nicht absehen kannst. Und ich glaube, da hat es tatsächlich einen Vorteil, zu wissen, dass die Lebensphase endet, weil man dann eben sich verabschieden kann und die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich verabschiede mich jetzt auch mental von der ganzen Thematik, von der Stadt, von den Menschen,
das ist so
von
gut, wenn
all
das
dem.
Klappt.
Und genau deswegen ist das, glaube ich, mein Tipp für dich. Du weißt, dass die Lebensphase endet. Nutz das für dich. Und deswegen kannst du auch viel bewusster Kontakt mit Leuten aufrechterhalten, weil du weißt, dass du nicht weißt, wann du sie wieder siehst. Und in anderen Situationen ist es teilweise so wie zum Beispiel bei Alicia, da hat man eigentlich gedacht, man sieht sich noch irgendwann wieder, aber irgendwie ist es nicht so richtig passiert und dann können sich halt Dinge total im Sand verlaufen. Und ich glaube, deswegen schätz es, dass du jetzt weißt, dass die Lebensphase endet und dass du jetzt eben das nutzen kannst und sagen kannst, okay, ich verabschiede mich, ich mache das alles ganz bewusst, ich achte darauf, wie sich das anfühlt, ich fühle das richtig durch und ich glaube, dass das einfach schön ist, zu wissen, du kannst das jetzt auch richtig ausleben. Und auch wenn es dich traurig macht, dann macht es dich traurig. Aber es ist, glaube ich, ein besserer Abschluss als Sachen, die man dann im Nachhinein, wo man dann im Nachhinein merkt, ja toll, das war jetzt irgendwie habe ich das nie so richtig abschließen können. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, dass du jetzt die Möglichkeit hast, das richtig abzuschließen.
Ich glaube, das Ding ist auch, dass man sich ja vor allem freut, dass es weitergeht. Also ich weiß ja jetzt nicht, was da alles noch kommt. Stimmt, aber du kannst dir so eine imaginäre Liste machen, was jetzt alles in diesem nächsten Abschnitt passiert. Also so war es bei mir, als ich dann mit der Schule fertig war. Das ist ja so, ich glaube, für viele der erste große Lebensabschnitt, den man bewusst trifft. So, die Schule ist vorbei, Abi oder irgendein anderer Abschluss, den man in der Tasche hat. Gibt auch Menschen, die gar keinen Abschluss machen, ne? Aber ich meine jetzt einfach dieses, man geht nicht mehr zur Schule. Man ist nicht mehr in diesem Klassenverband. Und da war es bei mir so, ich habe mich so gefreut auf das Leben danach. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr, so mir alles ganz, ganz rosig ausgemalt. So, es wird perfekt.
Wird alles
es, ist fast so es ist fast so geworden tatsächlich, aber dass du dir einfach vor Augen hältst, hier, es ist jetzt eine coole Chance, woanders neu anzufangen. Und ich weiß, dass es.
Ups.
Oh, Leonie ist weg. Das ist auch schön. Warum ist Leonie weg? Leonie! Leonie! Du warst weg.
Die Intelligenz von mir ist auch.
Ich war du hast aufgelegt. Ja, okay. Ja, schön.
Ich war so, ja, okay, wenn ich jetzt die Instagram-Sachen angucke, manchmal gibt das Handy ja so ein Störgeräusch oder sowas, also gehe ich ein bisschen in den Flugmodus.
Oh mein Gott. Ich war hier ganz voll verzweifelt bei der Aufnahme so: Leonie, wo bist du?
Ich finde es auch sehr gut, wenn wir das einfach drin lassen, eiskalt.
Ja, finde ich auch
schön. Meine Reaktion ist einfach nur: ups.
Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also genau, freu dich auf die kommende Zeit, auch wenn jetzt natürlich alles ein bisschen anders ist, es schwierig ist, Menschen kennenzulernen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es im Spätfrühling, Sommer wieder besser wird und man dann auch rausgehen kann, mit Leuten sich treffen kann und so weiter. Und dann kannst du dort auch neue Kontakte knüpfen.
Ja.
Und einfach, ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, so einen Neuanfang. Man kann dann irgendwie sagen, okay, ab jetzt trinke ich jeden Tag 3 Liter Wasser und stehe eine Stunde früher auf. Und das sind ja all diese Sachen, die man sich immer vornimmt. Ich halte davon nicht so viel, weil man hält sich meistens nicht dran. Aber vielleicht bist du ja so ein Mensch, der dann denkt, okay, neuer Lebensabschnitt, neues Ich, vielleicht neue Frisur, ist ja auch irgendwie immer so ein Ding. Okay,
also Friseure, ich meine, das, was ich gemacht habe, war neues Tattoo jedes Mal.
Neues Tattoo,
also,
genau.
Also ich weiß nicht, ob das, es kommt, ist halt nicht für jeden was, ne? Aber
wie viele Tattoos hast du? Wie viele Lebensabschnitte hast du schon hinterlegt?
Ja gut, also ich hatte ja schon ein paar vorher, bevor ich überhaupt Tattoos kriegen durfte.
Stimmt, ja.
5 habe ich.
Okay. Ich habe gerade mal überlegt, durch wie viele ich jetzt schon so gegangen bin, an die ich mich erinnern kann. Ich würde eigentlich sagen, erst 2 große, nach der Schule und nach dem Studium. Und jetzt bin ich gerade so in dieser dritten. Ich
habe schon sehr viele gehabt.
Ja, eigentlich, ja, dazwischen waren bestimmt auch kleinere, das stimmt. Aber halt diese großen Einschneidenden, an die man sich, an die ich mich jetzt so krass erinnere. Wäre auch mal ein spannendes Thema, Lebensabschnitt.
Ja, auf jeden Fall.
Podcast. Ja.
Nice. So, das Thema Hass. Ich weiß nicht, kennt ihr Michael Buchinger? Und deswegen geben wir jetzt auch einfach mal einen Shoutout an ihn, falls ihr ihn nicht kennt.
Cool.
Ein sehr sympathischer österreichischer YouTuber, Autor, Comedian, whatever, Kabarettist. Und er macht jeden Monat eine Hassliste, oder zumindest die meisten Monate. Und da ist natürlich ist da das Wort Hass sehr übertrieben benutzt. Man muss natürlich immer überlegen, das Wort Hass ist ein sehr, sehr starkes Wort. Und gerade in Bezug auf Menschen immer kritisch, wenn man es benutzt. Beziehungsweise, es gibt durchaus Situationen, in denen man auch Menschen hassen kann. Aber man muss trotzdem sich bewusst sein, was für eine Stärke hinter diesem Wort liegt. Heute entscheiden wir uns dazu, die Stärke ein bisschen abzuflachen und das Wort Hass quasi als Synonym für Dinge zu benutzen wie: Das nervt mich, das stört mich, das erneut mich richtig hart, das kann ich echt überhaupt nicht leiden das und so weiter.
Nicht. Ja.
Das mag ich nicht, ja.
Weil man sagt das ja auch im Gespräch, sagt ja niemand, also ich finde es jetzt gerade nicht so schön, dass es, dass mein Auto in die Werkstatt musste. Oh, ich hasse es, dass ich schon wieder 400 Euro in der Werkstatt zahlen musste. Sowas sagt man halt einfach mal. Und da ist jedem klar, dass der Hass da nicht diese krassen Ausmaße annimmt. Das sagen wir auch nur, weil uns ein paar von euch das geschrieben haben.
Genau.
Und wir da auf jeden Fall auch der Meinung sind.
Ja.
Aber
dass das ein hartes Wort ist und dass ihr auf jeden Fall vorsichtig sein solltet, wenn ihr es benutzt, gerade wenn ihr das in Bezug auf Menschen oder sowas nutzt. Wenn es jetzt auch irgendwie so Sachen, was ich immer extrem finde, ist, wenn Leute das über Schauspieler sagen oder über Musiker oder über irgendwen.
Ja, ja.
Wenn die jetzt nicht jemanden umgebracht haben und auch dann, ja, aber
doch. Oder auch über Filme, Serien und so weiter. Also da finde ich wirklich dieses, ich mag es nicht. Ja, ja, ist das schwierig, da die Grenze zu ziehen. Aber ich bin mal gespannt, was die Leute uns geschickt haben, was sie denn auf ihrer Hassliste hätten.
Oh, es gibt sehr viel. Es gibt sehr viel Kleines. Okay, eine Sache, die muss ich kurz reinwerfen. Das ist die neueste Sache, die uns geschrieben wurde. Mhm. Aber als ich die gelesen habe, musste ich so lachen, weil alle anderen Sachen so, also da waren viele diepe Sachen drin und Sachen, die so richtig wow. Und dann ist da einfach so ein Wort. Und dieses eine Wort ist Fisch. Und das mit einem Ausrufezeichen.
Ich kann es verstehen. Also ich meine, ich esse sowieso keinen Fisch. Also ich denke mal, es ist jetzt wirklich das Essen von Fischen.
Ich gehe davon
nicht
aus.
Nicht Fische im Ozean. Ja. Weil wir beide lieben doch diese Tiefsee-Dokus. Oder
sind doch beide Opfer
von so Tier-Dokus, ja.
Also ich gehe auch davon aus, dass das Konsumieren des Fisches damit gemeint ist. Ja, aber es gibt viele Leute, die Fisch nicht mögen. Es ist auch ein, obwohl es viel Fisch gibt, der einen sehr sanften Geschmack hat. Also da ist es aber, ne? Gut,
ja.
Soll ich anfangen mit den anderen?
Ich überlege, kann man das irgendwo gruppieren oder machen wir es wirklich einfach random nacheinander?
Es ist schwer, das zu gruppieren.
Okay, dann mach's random und wir gehen dann darauf ein. Und,
weil es gibt halt auch viele, die sind ziemlich kurz wahrscheinlich, da geht's schnell rum und andere, die nicht so
gut
sind.
Ja, ist ja nicht schlimm.
So, eine Person hat gesagt, weiß nicht, wie man das nennt, aber hab einen stark ausgeprägten inneren Monk. Also hasse halt so etwas wie Pizza, einfach mittendrin schneiden, raushängende Schilder und so. Wobei das ja eigentlich nicht wirklich Hass ist, aber es triggert mich.
Oh ja.
Oh, es gibt auch so ein paar Sachen, ne? Uff.
Also ich liebe deswegen Lisa Sophie Laurent, die macht immer so Stories, wo sie auch erzählt, okay, mein innerer Monk kommt hier gerade wieder raus. Und dann denke ich mir immer, okay, wir sind so gleich, was diese Sachen angeht. So, dass es sie gestört hat, dass die Gewürze im Gewürzregal nicht geordnet waren. Oder was jetzt die Person gesagt hat, irgendwie wenn man so, es gibt ja auch sogar so Videos, wo eine Pizza malträtiert wird, wo ein Kuchen falsch geschnitten wird. Ich kann sowas auch echt nicht sehen, weil ich mir denke, oh mein Gott, nein, es ist einfach falsch. Es ist... Ja,
mir kommt
ich weiß
immer
nicht.
Stark darauf an, es gibt zum Beispiel so manche Videos, also so wie, wenn jemand so einen Kuchen malträtiert, denke ich mir nur, ich hoffe, ihr esst ihn noch. Aber die Sache ist mit so zum Beispiel Bildern, wo jemand, also Videos, wo jemand was ausmalt und dann so eine kleine Stelle unausgemalt lässt.
Oh.
Das ist so
oder
ekelhaft.
Über, wenn das so ein Mandala ist und man einfach so über den Rand malt. Ich, also so
bewusst
extra,
so extra, uff.
Oh.
Ja. Ja, und ich kann überhaupt nicht ab, wenn Leute nicht schlucken. That sounds very wrong. That's not what I meant.
Okay.
Wenn du hörst, wenn Leute sprechen, dass sie Spucke im Mund haben.
Ach so. Okay.
Wenn Leute reden und du hörst, sie haben seit gefühlt, keine Ahnung, 15 Minuten nicht mal geschluckt und man
aber
hört
wieso
das
machen
so
die
richtig.
Das nicht? Haben die keinen Schluckreflex? Oder?
Ich weiß nicht, aber manche Leute merken das nicht. Ich hatte das mit Lehrern. Und manchmal auch mit meiner Mutter und ich sage immer Schluck. Meine Mutter so. Weil ich es einfach nicht aushalten kann, das anzuhören, wenn dann Leute reden. Und ich mir so denke, oh mein Gott. Und gerade kennst du das für richtig ältere Leute, bei denen sich dann so an der Seite, am Mundrand, an den Rändern so ein bisschen Spucke sammelt.
Ich habe so lange keine Münder mehr gesehen von Menschen, weil alle ihre Masken tragen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es verlernt.
Aber da sammelt sich immer so ein bisschen Spucke oder so Spuckebläschen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, just. Why?
Ja, ich verstehe.
Ja, das finde ich ganz schlimm. Vor allem bei Lehrern, weil man nicht einfach aufstehen kann und sagen kann, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte. Bitte schlucken Sie. Eine Person hat geschrieben, ich hasse es, wenn fremde Männer mich ansprechen, bekomme dann einfach immer Panik.
Ach, ja. Also ich generell fremde Menschen, mir ist eigentlich da klar. Ich verstehe das, also es ist schon ein höherer Prozentteil an Männern, die das machen und wo es mir auch unangenehm ist, aber ich hatte auch schon echt blöde Begegnungen mit Frauen.
Ja, aber generell halt so statistisch ist die Angst vor Männern meistens etwas gerechtfertigter.
Auch dieses Hinterherpfeifen oder früher, wenn so LKWs an mir vorbeigefahren sind und die dann gehupt haben und ich jedes Mal richtig zusammengezuckt bin und die dann richtig gelacht haben, weil sie dachten, ja, jetzt haben wir die hier heiß gemacht. Ich weiß auch nicht, was sie sich davon erhoffen, wenn sie an dir vorbeifahren und hupen. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht.
Ich verstehe nicht, was sich Menschen generell von solchen Sachen erhoffen. Wir erinnern uns an die Nachricht, die ich gestern bekommen habe. Was sich Menschen davon erhoffen.
Oh mein Gott.
Ist einfach. I don't get it.
Übrigens an Jasmin hier ein kurzer Tipp. Du musst bis ganz zum Ende dranbleiben, wenn du dieses spezielle Wort von Leonie hören möchtest, wenn Leonie es hier auch nochmal sagen möchte. Aber es gibt einen Special Content heute am Ende der Folge. Bleibt also dran.
Ja. Wir haben die Person noch nicht gegrüßt. Das kommt auch alles am Ende der Folge. Wir zwingen unsere Freunde, miaut. Die Folge durchzuhören.
Ja.
Hört unsere Folge durch. Die nächste Sache ist Schwarz-Weiß-Denken in Schubladen-Denken Vorurteile. Ich glaube, da können wir beide ein riesiges Zustimmen dahinter stecken.
Ja, da muss man auch nichts mehr sagen. Es ist anstrengend.
Ja, weil das Thema, was mich ja mit am meisten wütend macht und wo ich auch sage, das hasse ich auch, ist ja die ganze Gender-Role-Thematik und besonders einfach in Bezug zu Kindern. Nicht unbedingt zu Erwachsenen, weil Erwachsene, habe ich das Gefühl, können zumindest irgendwie sich noch selbst bestimmen und sagen, okay, mir wird jetzt hier irgendwas aufgedrängt aufgrund meines Geschlechtes, aber ich entscheide mich, XY zu tun. Kinder jedoch haben diese Möglichkeit nicht. Und ich hasse es. Ich hasse es wirklich.
Ich hasse Gender-Reveal-Partys. Können wir darüber mal reden?
Ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Das gehört ja zu diesem ganzen Gender-Role-Dilemma.
Aber das kommt, also ich weiß nicht, ist das in Deutschland so eine Sache? Ich habe das erst in den letzten Jahren gehört, weil das von Amerika halt hier rüberschwappt, wie irgendwie sehr viele gestörte Dinge, die von Amerika rüberschwappen.
Sehr viele Dinge, die wir nicht haben wollen.
In anderen Ländern zelebriert man das vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber dieser Brauch von wegen, man kriegt dann einen Kuchen und dann schneidet man den an und wenn der rosa ist, dann ist es ein Mädchen und wenn der Teig blau ist, ist es ein Junge. Es gibt da die verschiedensten Dinge, aber ich denke mir so, Alter, ich finde es richtig cool, wenn das umgedreht wird, wenn sich eine Person zum Beispiel als trans outet und dann so eine Gender-Reveal-Party gemacht wird.
Das finde
ich
lustig.
Weil dann die Person selbst entscheidet, hier, ich möchte eine Party für mein Outing, also nicht für mein Outing, aber um halt zu zeigen, hier, look, I'm a boy oder irgendwie sowas. Das ist super süß. Aber bei Babys.
Aber ich
oder
kann
bei
die Farben auch nicht ab. Ich werde wahnsinnig. Nee. Ich werde wahnsinnig, wenn ich diese Farbthematik habe. Das macht mich so aggressiv. Und wenn man alleine schon sich so ein Aldi-Prospekt anguckt und da sind dann eben Kinderklamotten.
Gott, ja.
Und es ist immer separiert in Pink und Blau. Als gäbe es keine anderen Farben auf der Welt.
Spielzeuggeschäfte, ganz, ganz schlimm.
Als gäbe es keine anderen Farben. What the fuck? Also jetzt mal ganz im Ernst. Es gibt so viel wunderschöne Farben. So viel traumhaft schöne Farben. Und auch Pink und Blau gehören dazu. Es sind wunderschöne Farben. Ich sage nicht, dass man Pink und Blau verbannen soll, aber man sollte Pink und Blau einfach mischen mit ganz vielen anderen Farben. Und dann kann jeder einfach... Es macht mich so aggressiv, ich könnte darüber Tage reden.
Okay, wir gehen zum nächsten Punkt, bevor...
Unfaires, unsportliches Verhalten auf dem Platz. Das ist für dich vielleicht als Mensch, der schon mal Fußball gespielt hat, besonders nachvollziehbar.
Mhm. Ich denke an eine Spielerin, die wirklich in einem Spiel mir fünfmal, also ich weiß ja nicht, ob alle das von euch wissen, beim Fußball hat man Schuhe mit Stollen dran, das sind metallverstärkte kleine Punkte quasi unten am Schuh, damit man einfach im Rasen besser haftet. Noppen, ja, es heißt Stollen. Und sie ist wirklich immer, wenn der Schiedsrichter nicht geguckt hat und sie vor mir stand, also ich war in der Abwehr, das heißt, ich habe immer versucht, die Leute zu decken. Du hast da sehr viel Körperkontakt zu diesen Menschen, du läufst immer gegen die. Und ich stand hinter ihr und dann ist sie immer mit ihrem Fuß, mit diesen Stollen extra auf meinen Fuß vorne. Ich hatte so einen harten Bluterguss auf meinem großen Zeh, weil die wirklich das extra so gemacht hat, um mich, ich weiß nicht, was mit der los war. Also wir hatten
was
da so ein paar, so einige, also deswegen, wenn alle mal sagen, so Frauenfußball, so low und so, nee, ganz ehrlich, die sind, glaube ich, manchmal krasser drauf als die Männer. Was da so los ist, was sich auch andere Spielerinnen von mir da mal anhören mussten. Es waren sehr aggressive Gegnerinnen manchmal, die wir da hatten, wo ich mir auch dachte, okay.
Ja, tut mal eure Vibes, Mann. Die gleiche Person sagte auch noch Respektlosigkeit, Illoyalität. Und eben dann auch noch additionally, wobei man generell sagen muss, dass Hass ein sehr starkes Wort ist und man damit aufpassen muss. Aber ich finde durchaus bei Respektlosigkeit und Illoyalität, also Illoyalität ist immer so eine Frage. Ich finde auch dieses komplette Erwarten von Loyalität manchmal schwierig, dass so erwartet wird, nur weil du in einer gewissen Beziehung zu jemandem stehst, dass du hundertprozentig loyal dich verhältst. Dieser Hass, wenn du dich nicht hundertprozentig loyal verhältst, weil das vielleicht weil die Person eine Sache gemacht hat, die vielleicht dir persönlich nicht gefällt. Und das dann als illoyal bezeichnet wird, wenn du dich dagegen aussprichst und sagst, hier, das fand ich nicht gut. Das finde ich immer, ich habe das Gefühl, dass auch Loyalität ein Wort ist, damit wird sehr viel rumgeworfen. Weil auch so Hunde sind ja super loyal, aber die machen halt einfach alles, was du willst. Und ich weiß nicht, ob ich das dann auch wieder gut finde, dass sie so gar keinen eigenen Charakter haben teilweise.
Ja, ich finde, das ist bei Katzen halt das Coole.
Ja, die sind halt nicht, die sind aber auch loyal, die sind halt anders loyal. I don't know, also ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist es natürlich total scheiße, wenn du das Gefühl hast, dass Leute dir immer in den Rücken fallen oder einfach nicht...
Ja.
Weißt du? Und Respektlosigkeit sowieso.
Ja, das sowieso.
Und auch da kommt immer, aber auch da habe ich sehr viele Thematiken im Internet gelesen zu Menschen, die einfach sich gegen ihre Eltern behauptet haben, weil ihre Eltern scheiße waren. Und man dann sagt, du bist so respektlos zu deinen Eltern. Und wie kannst du so respektlos sein?
Ich denke, ja, das
so,
kommt Bro. Dann aber von Leuten, die halt nicht den Hintergrund kennen, wie so immer beim Internet.
Nee, Leute, es gibt kommt von Seite Leuten, die schon los. Den Hintergrund kennen. Die kennen den Hintergrund. Echt? Aber und die so? Denken, okay. You don't talk back to your parents. Das ist was ja. Extrem viele denken. Egal, no matter what, don't talk back. Und das finde ich nicht gut. So, nein. Eltern sind auch fehlbar und Eltern dürfen durchaus korrigiert werden und du darfst durchaus deinen Eltern sagen, dass was nicht cool ist, was sie machen. Homeschooling.
Okay. Oh, ich fühle das so mit allen Eltern da draußen gerade oder mit allen Menschen, die gerade Kinder betreuen müssen. Ich meine, mein Bruder ist jetzt im Abschlussjahr, weißt du, meine Mutter ist echt froh, glaube ich, dass wir nicht mehr klein sind. Aber selbst da ist es schwierig, sich diesen ganzen Stoff einfach zu merken und dann immer das Kind halt zu motivieren, also zum Lernen zu motivieren. Und ich frage mich echt, wie ich damit klargekommen wäre, immer zu Hause zu sitzen. Und
ich glaube, meine Mutter und ich hätten uns umgebracht.
Ja, wirklich. Ich hätte irgendwann wirklich den Koller bekommen. Ich wäre dann zum Lernen irgendwo hingefahren, also irgendwo ein Ort, der draußen ist. Das ist jetzt halt gerade noch mal schwieriger, weil es ist halt so kalt. Aber ich hätte das nicht ausgehalten. Also nicht, weil ich irgendwie meine Eltern nicht mag, aber das ist einfach, wenn man 24/7 aufeinander sitzt, das geht irgendwann einfach nicht mehr.
Ja, das Problem ist halt aber auch, dass Eltern für dich oder für viele Menschen einfach nicht, sind keine Lehrer. So, erstens sind Eltern keine Lehrer, Punkt eins. Es ist super schwer, Leuten was beizubringen und jetzt so die Erwartung zu haben, dass alle Eltern auf einmal wissen, wie sie ihren Kindern Sachen beibringen, finde ich auch schwierig, weil es ist echt nicht leicht, Leuten was beizubringen. Punkt eins. Punkt zwei ist aber eben auch, dass du einfach zu deinen Eltern eine andere Beziehung hast als zu Lehrern. Und kaum ein Kind will sich von Eltern was sagen lassen, also besonders Teenager. Und wenn du dann von den Eltern die ganze Zeit gesagt bekommst, von wegen, das hast du falsch gemacht, das musst du so und so machen, du hast eine viel zu enge und persönliche Bindung, dass du das viel zu persönlich nimmst, diese ganze Geschichte. Und dass ich glaube, dass diese Homeschooling-Situation so viel häufiger in Streit endet, weil beide Parteien alles einfach viel zu persönlich nehmen. Wenn ein Lehrer dir sagt, du hast was falsch gemacht, denkst du dir, okay, ich habe was falsch gemacht. Der Lehrer hat gesagt, ich habe was falsch gemacht. Wenn die Mutter dir sagt, du hast was falsch gemacht, siehst du es gleich persönlich und denkst dir so, Alter, weißt du, wieso greifst du mich so an? Und ja, nee. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist.
Meine Mutter konnte mir ja schon ab der Oberstufe oder ab der Mittelstufe nicht mehr helfen, was ich total verstehen kann. Ich habe ja jetzt auch schon alles wieder davon vergessen. Also sorry, wie sollen das Eltern dann hinbekommen? Deswegen ist da eher nur wichtig, halt den Kindern die Zeit zu lassen. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte im Haushalt richtig viel helfen müssen, während ich Homeschooling habe, das wäre überhaupt nicht gegangen. Ich hätte, wäre ausgerastet, wenn dann gesagt wird, ja, jetzt saug hier mal das Haus oder putz mal das Bad, während ich sowieso schon so viel Stress mit Hausaufgaben und noch was habe. Und generell mit einfach Leben. Und das Leben ist ja an sich gerade einfach anstrengend. Das Existieren. Und dann, ich kann den Unmut da wirklich verstehen.
Ich auch, auf jeden Fall. Also sowohl, also auch bei Studenten und bei Schülern und bei
allen. Die werden irgendwie auch oft vergessen.
Ja, Studenten, da redet niemand drüber. Und einfach vor allem das Problem eben, ich habe gesehen, dass es in Sachsen ein Riesenproblem ist mit der Internetverbindung da. Also das ist einfach unfair. Tatsächlich im Verhältnis zu vielen anderen Bundesländern oder generell sind die Bundesländer so unterschiedlich, was Internetverbindungen, was auch Geld angeht und die Möglichkeiten eben Rechner zu Hause zu haben und Internetverbindungen und all diesen ganzen Kram, um wirklich mitzumachen im Unterricht. Und ja, das ist generell eine super schwierige Situation momentan. Einfach diese Schere zwischen Arm und Reich, diese Schere zwischen Menschen, die Eltern haben, die generell sowieso schon sehr gebildet sind und Menschen, die Eltern haben, die halt vielleicht einfach nicht so ein hohes Bildungsniveau haben.
Ja, geht die auch fallen immer halt weiter. Jetzt einfach hinten runter. Das ist das große Problem.
Die kriegen natürlich auch alle, logischerweise weniger Hilfe und das ist dann auch kein Fault der Eltern. Da können die ja auch nichts für. Das ist einfach scheiße.
Ja. Sad. Okay.
Dann falsch sein.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich das hasse, weil ich war ja auch zum Beispiel während der Schulzeit oft eine andere Version meiner selbst aus Selbstschutz. Oder ist es dieses Falschsein gemeint, du lächelst vordergründig vor deinen KlassenkameradInnen und hintergründig lästerst du dann über die? Oder also das
wahrscheinlich jetzt auch. Wahrscheinlich schon auch so. Aber auch da, denke ich immer, steckt immer noch viel hinter.
Ja.
Deswegen finde ich es gerade so schwierig, solche Sachen so naja, zu verurteilen ist jetzt übertrieben, aber zu sagen, boah, das kann ich gar nicht ab, weil ich immer glaube, dass irgendwie da ein bisschen mehr hintersteckt, weswegen Leute sich so verhalten. Aus Unsicherheiten oder aus Selbsthass oder aus Selbstschutz, wie du gesagt hast. Ja, schwierig.
Aber ich verstehe, dass die Person das genannt hat. Man regt, also ja, gerade wenn man Opfer geworden ist von mehreren Personen, die sich eben falsch gegenüber einem verhalten haben. Das ist ja wirklich das Schlimmste, wenn du so in der Schule mitbekommen hast, dass über dich gelästert wurde und du hörst es halt über Dritte. Das ist so ein unwohles Gefühl, das kann man echt gar nicht beschreiben. Es ist einfach, man denkt sich, okay, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ich versuche doch alles richtig zu machen.
Denen du vielleicht vertraust oder die du magst oder dachtest, die mögen dich.
Das ist, wenn du so hintergangen wirst quasi von eigentlich Menschen, wo du dachtest, wir sind befreundet. Ja, das ist echt ein Scheißgefühl.
Dann etwas, was du auf jeden Fall hundertprozentig eher nachvollziehen kannst als ich, weil ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich es nie erlebt habe, ist, wenn meine Eltern sich streiten.
Ja, klar. Also, ich glaube nicht, dass da dass irgendjemand da draußen ist, der sagt, oh ja, finde ich richtig geil. Also, da geht die Party ab.
Fun! Ja, aber ich kann halt gar nicht nachvollziehen, wie fühlt sich das an?
Luca hat mich gerade angerufen, ich musste ihn wegdrücken, das hat gerade mein Herz gebrochen.
Oh nein.
Hoffentlich denkt er jetzt, ich hasse ihn.
Ich glaube nicht.
Nein.
Das wäre sehr dramatisch. So, ja, wir wollen heiraten, aber sie hat mich weggedrückt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch will.
Ja. Wo waren wir jetzt? Wir waren beim wenn Eltern sich streiten. Ja, also das findet niemand gut. Das ist einfach so ein, du willst eigentlich helfen, aber dann musst du dich auch entscheiden, für welche Seite stellst du dich dann hin? Weißt du, auf welche Seite stellst du dich? Und je nachdem, was du dann tust, wird dir vielleicht von dem anderen Elternteil vorgeworfen, dass du immer zu Mutter oder immer zu Vater hältst. Also vielleicht hält man sich dann ganz raus. Dann denkt man, okay, man hätte aber was machen müssen. Gerade wenn dann vielleicht auch noch Geschwister im Spiel sind und man vielleicht jetzt entweder man ist so das älteste Kind und denkt sich, okay, ich will meine Geschwister beschützen, oder man ist das jüngste und denkt sich, ja gut, warum kriege ich jetzt auch noch von meinen Geschwistern irgendwas gesagt? Das ist schwierig. Ich meine, natürlich ist ein Streit total normal. Ich finde halt, wenn das sehr oft vorkommt, also immer die Häufigkeit macht es halt aus, ne? Und was es auch für eine Art von Streit ist, ob es jetzt der Streit ist, oh, du hast schon wieder das Essen total versalzen, oder irgendwelche essentiellen Streiter.
Ja, so tiefgründigere Sachen, so von wegen hier, ich halte dich nicht mehr aus oder whatever. Ja, also ich meine, meine Eltern waren halt getrennt, bevor ich geboren war. Das heißt, meine Brüder haben wahrscheinlich eher Streits mitgekriegt.
Ja.
Ich habe halt nie Streits mitgekriegt, weil die waren schon getrennt. Habe ich halt nie mitgekriegt.
Das ist ja eigentlich dann auch schön.
Ja, das ist dann halt dann auch schon fast wieder ein Vorteil. Ich meine, dann bin ich in dem Sinne auch glücklich gewesen, dass zum Beispiel meine Mutter nie wirklich schlecht über meinen Vater geredet hat oder so. Jetzt vor uns. Das habe ich dann schon ganz alleine gemacht. Da brauchte ich meine Mutter nicht für. Gut.
Ich mach kurz mal den Rollladen runter, weil ich habe hier Licht an und es ist dunkel draußen und Menschen laufen vorbei und gucken mich komisch an. Deswegen mach ich kurz den Rollladen runter.
I see the insecure introvert right now.
Ja, also es ist nicht mal so krass unangenehm, aber ich denke mir einfach, müssen die jetzt hier reingucken? Nee, Privatsphäre.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ungewissheit, hat eine Person gesagt.
Oh ja, oh, ich hasse es.
Verstehe ich.
Oh, ich würde am liebsten ja alles komplett wissen. Ich bin auch so ein Mensch, ich würde gerne wissen, na, ich weiß nicht, ob ich gerne wissen würde, wann ich sterbe, aber ungefähr.
Eher dass wie? Ich einfach weiß. Ich würde eher sagen, obwohl.
Wie? Nee, wie will ich nicht wissen, aber.
Ach, ich weiß oder nicht.
Oder vielleicht.
Lieber, ich glaube, ich würde trotzdem lieber wissen. Oh, ich weiß nicht.
Also die Ungewissheit, was den Tod angeht, hasse ich auf jeden Fall.
Ja,
dass ich auch nicht weiß, wann Menschen, die ich liebe, von mir gehen. Weil das ist ja auch das, was wir vorhin hatten mit diesem Lebensphasenplan. Du kannst nicht planen, wann ein Elternteil stirbt, wann ein Partner, eine Partnerin stirbt oder die beste Freundin, der beste Freund. Das ist so, was mir unterbewusst immer Angst macht. Und manchmal gibt es so Momente, da liege ich im Bett und denke darüber nach, was jetzt wäre, wenn Person XY sterben würde. Und dann denke ich mir wieder so, ich hasse dich, Gehirn.
Das ist so self-destructive. Das ist richtig so. Okay, was tun wir heute, damit wir uns kaputt machen? Wie wär's? Wir denken darüber nach, wenn unser Bruder stirbt.
Ja. Ich hatte halt früher auch oft Albträume, in denen das passiert ist, in denen Familienmitglieder von mir gestorben sind. Nicht so schön.
Nee. Ja, Ungewissheit generell. Ich glaube, man muss halt lernen, damit umzugehen, weil letztendlich, man kann nie alles wissen. Und sobald man gelernt hat, damit umzugehen, kommt man wahrscheinlich damit besser klar. Aber ich glaube, das ist letztendlich was, was niemandem wirklich gefällt. Gerade so Control-Freaks wie mir. Das mag ich gar nicht.
Nee.
Und jetzt etwas, was ich sehr hart, sehr, sehr, sehr gut verstehen kann und ich einfach zu 1000% nachvollziehen kann. Runterrutschende BH-Träger.
Oh mein Gott. Oh. Das ist nochmal ein anderes Level.
Oh, das ist ein anderes Level. Vor allem das Schlimmste ist, wenn du zum Beispiel auf einer Bühne stehst oder sowas. Oh, und ja. Du irgendwie, ich habe zum Beispiel auf der Bühne habe ich so einen Tanz gemacht oder so. Und dann rutscht mein BH-Träger runter, während ich tanze. Das heißt, erstens, meine Brust macht viel mehr, als sie eigentlich tun sollte. Und ich kann aber auch nicht einfach auf der Bühne anfangen, mir unter das Oberteil zu grabbeln und meinen BH-Träger hochzuziehen. It's not good. I hate it.
Es gibt vor allem diese BHs, bei denen passiert das immer wieder, egal wie eng du die stellst. Ja. Das ist, da habe ich schon echt einige aussortiert.
Und die fallen einfach immer ab.
Weil ich überlege gerade, gestern kam Germany's Next Topmodel und wir gucken das ja so ein bisschen aus Gründen, einfach, das heitert halt schon auf. Und dann hat die eine ihren Walk gemacht und sie hatte auch so einen Träger von einem Kleid und erst ihr Schuh einfach abgefallen und ich war schon so, oh mein Gott,
und dann fällt der eine Träger ab und dann der andere.
Und dann der eine Träger rutscht so runter und ich so, oh mein Gott. Und sie macht einfach weiter, das fand ich halt richtig gut, weil sie einfach so komplett selbstbewusst weitergelaufen ist und ich wäre innerlich einfach, also sie ist wahrscheinlich innerlich auch gestorben, aber sie hat es nach außen nicht gezeigt.
Aber was mich wahnsinnig gemacht hat, was die anderen Mädels ja dann auch gesagt haben, ist, dass sie nicht auf Zehenspitzen weitergelaufen ist, sondern immer den Fuß runter. Und ich so, oh mein Gott.
Und später erzählt sie noch so, ich habe Plattfüße und ich dachte mir so, warum erzählst du sowas? Das wollen die nicht wissen. Aber ja, runterrutschende BH-Träger. Ich hasse BHs ohne Träger. Ich mag das nicht, weil ich da ständig das Gefühl habe, es fällt gleich jeden Moment ab. Mhm. Aber mit Trägern ist halt auch nervig. Deswegen ohne BH. Seit Lockdown ohne
Free
BH.
Free the Titty, Mann.
Ja, und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es nur daher kommt, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, oder? Dass meine Brüste irgendwie höher gegangen sind. Also sie stehen jetzt besser, weil sie ja sich von selbst halten müssen, weißt du, du trainierst das quasi. Weil sonst ist da ja immer was die hält. Und jetzt läufst du oder machst Sport ohne irgendwas.
Ich kann keinen Sport ohne BH machen.
Ja, ich habe halt nicht so viel.
Jesus Christ, ohne BH.
Aber es ist interessant zu sehen, weil er dann auch Luca meinte, ja, die sehen anders aus. Nicht so, ja, ne, schöner irgendwie.
Ich stelle mir so vor, wie ihr beide so da so steht. Und Luca das so die ganze Zeit so anschaut, so, irgendwie
guckt ihr euch nicht im Spiegel mal eure Brüste an? Also ich mache das schon öfter. So gerade wenn man aus der Dusche. Okay, wir haben ein super kleines Bad. Das besteht einfach aus einem Spiegel und einer Badewanne. Das heißt, wenn man aus der Badewanne kommt, sieht man sich da halt. Ja, du weißt es. Du warst schon mal bei uns auf dem Klo.
Ja, in der Tat. Wenn das Haus unordentlich ist.
Ja. Ihr kennt mein Struggle mit Unordnung. Es ist hier nie aufgeräumt, das ist das Problem. Das heißt, es ist auch in meinem Kopf nie aufgeräumt, aber ich werde diesen Zustand auch nie erreichen, dass es überall perfekt aufgeräumt ist. Von daher habe ich es aufgegeben. Gerade und mache immer nur so kleine Sachen. Ja, gerade mit Katzen. Wirklich, ich sauge jeden Tag. Und dann, heute haben sie zweimal gekotzt. Eigentlich machen die das nie, aber heute muss ich zweimal Katzenkotze beseitigen. Die Wäschespinne steht jetzt schon seit 3 Tagen da. Die Wäsche ist schon längst getrocknet. Ich schaffe es nicht, sie abzuhängen. Aber ich sehe es gerade nicht. Es ist im Schlafzimmer. Ich mache es nachher.
Ja, ist halt so manchmal so mit Depression zum Beispiel super schwer aufzuräumen. Und deswegen ist halt hart. Da sind die Prioritäten einfach woanders. Weißt du, man ist so, okay, ich will den Tag überleben. Also das ist jetzt meine Priorität und nicht meinen Schminktisch aufzuräumen. Aber das ist halt so ekelhaft, weil es wird immer schlimmer. Und man kann nichts gegen machen. Und dann ist die Motivation halt immer weniger da, je schlimmer es wird, weil man denkt, oh mein Gott, das ist so viel. Und dann, wenn man aber einfach mal angefangen hat, es geht so viel schneller, als man sich immer einbildet.
Ja, vor allem, wenn du so im Rausch bist. Also Luca und ich haben das manchmal am Wochenende, da wird es dann wirklich zu viel. Und dann sind wir beide hier wie so zwei wuselnde Ameisen, die hier überall rumrennen und alles. Also das dauert dann auch vielleicht nur 2 Stunden und dann sieht es echt überall schön aus. Das Problem ist, dass es schon am Abend nicht mehr so aussieht, weil dann hat man gekocht und
stimmt, das ist sehr demotivierend, ne?
Die Küche ist das Demotivierendste in der ganzen Wohnung, weil sie einfach immer wieder dreckig wird.
Ja, das liegt in ihrer Natur, ne? Küchen sind dafür da, dreckig gemacht zu werden. So, das nächste ist Telefonieren. I can relate to that.
Oh yes. Vor allem jetzt durch Corona irgendwie mehr als vorher noch.
Ja. Durchaus. Aber ich habe gemerkt, sobald ich irgendwie, so wenn es jetzt um Arbeit geht oder so, wenn ich was wissen will und ich werde einfach wahnsinnig, weil eine Person nicht antwortet oder weil es zu lang dauert, dann rufe ich auch gerne mal an, einfach weil es dann geklärt ist. Ich bin dann,
ja.
die Angst oder das Unwohlsein gegenüber des Anrufs geht dann so, rückt so in den Hintergrund, weil die Präferenz für mich ist, mein iPad hat.
Oh, das war eine Teams-Benachrichtigung, oder?
Nee, das war mein iPad. So eine Apple-Benachrichtigung. Oh, okay. Was wollte denn? Was? Gronkh ist live auf Twitch. Oh, es ist 18 Uhr Freitag. Wir wissen das alle. Ja, es ist dann, wenn ich halt die Informationen haben möchte, dann geht das auch, weil ich will einfach das hinter mir haben. Und ich will einfach jetzt wissen, was Phase ist. Und deswegen rufe ich dann an.
Also ich telefoniere tatsächlich mit FreundInnen viel lieber, als zu schreiben oder Sprachnachrichten zu verschicken, weil man einfach dann direkt eine Antwort bekommt. Manchmal habe ich keine Lust, so ewig lang eine Sprachnachricht anzuhören, weil ich dann das, entweder ich muss dann direkt antworten oder ich muss mir Notizen machen. Und das ist halt trotzdem nicht so interaktiv wie telefonieren.
Wir kommunizieren trotzdem extrem viel über Sprachen.
Ja, ja, ich weiß, weil es ist halt schwierig, dass beide zur gleichen Zeit haben, zu telefonieren. Ja. Aber da macht es mir nichts aus, mit diesen Menschen zu telefonieren. Und generell, sobald ich die andere Person dran habe, habe ich auch überhaupt kein Problem mehr. Dann bin ich super souverän und alles. Same. Okay, außer beim Pizza bestellen, wenn mich die andere Person nicht versteht. Ihr kennt das alle, es ist ganz schlimm.
Da kriegst du immer mehr Anxiety und das auch.
Ja, das ist ja. Aber sonst ist die Anxiety halt hoch, bis ich dann auf Anruf drücke und bis dann die Person angenommen hat. Dann ist so mein Herzschlag nimmt immer weiter zu, bis die Person endlich angenommen hat.
Ja.
Und dann geht's auch wieder.
Weil dann ist man irgendwie mit dem Kopf woanders. Dann ist man ja mit dem Kopf auf der Challenge, okay, ich muss jetzt mit der Person reden. Und der Kopf denkt gar nicht mehr drüber nach, oh mein Gott, ich muss telefonieren, sondern der Kopf denkt, okay, ich muss jetzt reagieren, weißt du?
Ich habe vorhin übrigens meinen Friseur angerufen, weil wir gerade davon reden. Oh. Das fiel mir auch sehr leicht, weil ich endlich zum Friseur möchte und ich habe in weniger als einem Monat einen Termin.
Und die Freude war einfach so.
Ja.
Boah, ich war lange nicht mehr beim Friseur.
Ja, ich auch nicht. Ich war 7, 8, 9 Monate, ich weiß es nicht mehr beim Friseur.
Meine Mutter hat mir im Sommer irgendwann mal die Haare einfach ein bisschen geschnitten. Einfach so ein bisschen was abgeschnitten. Und ich so, mach einfach YOLO, I don't care. das Geräusch von Klettverschluss, das habe ich noch nie gehört, dass das jemand nicht mag.
Echt? Nee, ich mag das sogar. Also, oder es stört mich nicht. Ich überlege gerade, also ich habe nichts mehr mit Klettverschluss. Früher hatte man ja immer Schuhe mit Klettverschluss. Mhm. Jetzt, doch, ich habe tatsächlich hier bei der Kamera so ein Bändchen, was man um das Tonkabel machen kann, um das Kabel zusammenzuhalten. Und das Geräusch mag ich.
Ja.
Aber
ja.
Jeder kann andere Geräusche triggern, ne? Finden.
Ja, auf jeden Fall. Schlimmstes Gefühl, wenn ich denke, jemand hasst mich, muss ich mir echt abgewöhnen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Das ist mein Leben. Oh mein Gott.
Das ist so schlimm, ey.
Gibt's so einen Song? Welcome to my life. Ding, ding, ding. Jedes Mal, wenn jemand nicht direkt antwortet oder wenn die Nachricht gelesen wurde und nicht geantwortet wird, wenn man auf eine Mail wartet.
Ja, vor allem dieses nervige Gefühl des, oh mein Gott, die Person hat überhaupt gar kein Interesse an mir oder generell so halt so Kontakt mit mir aufrecht zu erhalten oder bla 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 bla. Und dann fühlt man sich scheiße, weil man will die Person nicht nerven, deswegen will man nicht nochmal schreiben, weil man nicht will, dass die Person dann denkt, dass man voll obsessed ist oder dass man irgendwie, ich weiß nicht was, und dann denkt man, die Person hasst einen und Jesus Christ. Ja. So unnötig einfach.
Ich finde aber, das nimmt ab, je länger man die Menschen kennt. Also bei dir würde ich mir jetzt nicht denken, wenn du mir nicht antwortest, dass du mich hasst. Same. Also sobald ich mit Menschen befreundet bin und das auf so einem gewissen Level ist, dann ist das auch nicht mehr. Aber gerade so, wenn man Leute neu kennenlernt oder halt irgendwie was arbeitstechnisch oder so oder auch auf Social Media, da kennt man die Menschen ja oft nicht so.
Auch.
Und ja, es ist echt nervig.
Ja. Ich hasse es, wenn Menschen über andere urteilen, ohne sie wirklich zu kennen. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also besonders, wenn es Urteile sind, die also erstens in negative Richtung gehen. Und also wenn du jetzt sagst, oh, die Person wirkt sympathisch, auch wenn du sie jetzt nicht hundertprozentig kennst, geht. Du kannst auch sagen, oh, die Person wirkt unsympathisch, auch wenn du sie nicht hundertprozentig kennst. Weil ich meine, eine Wirkung kannst du ja trotzdem immer noch einschätzen. Wie eine Person auf dich wirkt, ist ja valid. So, du sagst ja nicht, die Person ist scheiße und ein schlechter Mensch, sondern ich habe das Gefühl, die Person ist mir nicht sympathisch oder ich würde nicht gut mit der klarkommen. Ich finde, das kann man machen. Es kommt halt, ist halt bis zu einem gewissen Grad. Sobald du anfängst zu sagen, boah, ey, ich glaube, diese Person tötet Hundebabys in ihrer Freizeit und es dann auch noch veröffentlichst und irgendwie sagst, so im Internet, boah, die Person tötet Hundebabys in ihrem Alltag, dann,
Das ist halt das Problem bei solchen Urteilen, dass man nicht weiß, ob es wirklich stimmt. Ich habe ganz oft gemerkt, dass ich oft dachte, eine Person ist so und so, auch in der Schule oder im Studium, wenn man Leute neu kennenlernt, diese erste Wirkung war so oft falsch. Also das ist einfach krass und das zeigt mir mal wieder, du kannst niemandem hinter die Fassade blicken, der dich, wenn er dich nicht lässt. Und deswegen versuche ich mir auch immer erst kein Urteil zu machen, bis ich so ein bisschen was über die Person weiß, weil es kann halt alles dahinter stecken, hinter dem Verhalten, wie auch immer es sein mag.
Ja.
Ja, also ich, das ist ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, dass ich mittlerweile mit zwei Menschen befreundet bin, die ich am Anfang echt beschissen fand, wo ich dachte, oh mein Gott, die nerven mich richtig hart. Bitte lass die Person aufhören, mit mir ständig zu reden. Weil beide Personen wollten Kontakt zu mir und haben den so aufgebaut und ich war so, boah, nee, gar, also ist auch richtig scheiße von mir gewesen. So bin ich auch jetzt nicht mehr, aber das war halt, ich weiß nicht warum, ich dachte mir so, nee, also ich will nichts mit dir zu tun haben. Und jetzt sind die beiden halt sehr, sehr gute Freunde von mir und das ist halt. Einfach.
Wissen die beiden das?
Ja, die wissen das. Das finden wir auch immer wieder lustig. Ja, nee, das haben die ja auch mitbekommen. Ich habe die ja abgewiesen. Also die sind ja zu, also physisch auch haben sie sich mir genähert. Nicht nur jetzt irgendwie im Chat oder so.
Ja.
Oh Gott, wie das gerade klingt. Egal.
Die Menschen, die wissen, genähert.
Über die ich rede, wissen, wo.
Während Corona klingt das richtig illegal.
Ja, nee, ist das schon einige Jahre her.
Ja, es ist einfach schwierig, Urteile. Also ich meine, das Ding ist, es liegt in der Natur des Menschen, Urteile zu machen. Einfach aus Grund von Sicherheitssituationen, einfach aufgrund von Überlebenswille. Deswegen fängt man an, sobald man eine Person sieht, schätzt man ein, ist sie mir gefährlich oder nicht? Muss ich Angst haben oder nicht? Muss ich fliehen oder nicht? Muss ich mich wehren oder nicht? Das sind so diese Instinktsachen.
Also ich hoffe, niemand sieht mich und denkt sich, ich habe Angst vor dieser Person. Das würde ich, ja.
Ich weiß nicht, ob es dich offendet, aber ich glaube nicht, dass das passiert.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Du wirkst nicht wie der furchteinflößendste Mensch, wenn man dich jetzt so auch so im Real Life da, weiß ich nicht, so sitzt in der Bahn und liest oder hörst Musik. Da glaube ich nicht, dass man dich so anguckt und denkt so, wow, ich glaube, die bringt mich gleich um. Wenn Menschen nicht offen für sie neue Themen sind und gar nicht erst versuchen, es zu verstehen.
Ja.
Same stimmt, bis zu einem gewissen Degree.
Ja, also ich verstehe auch immer, dass manche Leute einfach irgendwann die Kraft gerade nicht haben für was Neues. Also meine Oma ist ja eher das andere Kaliber, die immer alles direkt lernen will und alles erklärt bekommen möchte, das ist dann auch anstrengend. Aber wenn du jetzt bei so einer Familienfeier bist und dann fängt irgendwann die Diskussion halt an über Klimawandel und so weiter und oder nehmen wir jetzt auch mal das Thema Vegetarismus, Veganismus bei Ernährungen, wenn die halt überhaupt schon direkt abblocken und es überhaupt nichts bringt, ihnen zu erklären, oder was heißt erklären, einfach nur darüber zu reden, finde ich das auch super schade, weil ich habe ja auch nur, weil ich mal zugehört habe und mich informiert habe, schon so vieles gelernt und
Ich glaube tatsächlich, dass genau das die Sache ist, die ich eben, bei der ich eben sage, okay, it depends. Wenn jetzt eine Person sagt, boah, sorry, ich habe gerade überhaupt keinen Kopf für, keine Ahnung, die Band, die du magst. aber irgendwann anders vielleicht. Aber gerade wenn es um Themen geht, die uns alle zwangsläufig betreffen. Das ist Politik, das ist Umwelt, das ist Wirtschaft in der Form, da muss man jetzt nicht übertreiben, es geht jetzt nicht um Stocks und um DAX und all so ein Kram, sondern um.
Doch, also ich möchte mit jedem Menschen über meine Aktiengesellschaften sprechen. Meine Aktien
auf jeden
sprechen.
Fall. GameStop-Aktien. Nein, quasi halt generell Wirtschaft im Sinne von, okay, ja, so dieses Grobe. Oder eben auch Vegetarismus, Veganismus. Also all diese Sachen, Nachhaltigkeit, all diese Sachen, die uns alle auf jeden Fall betreffen, zwangsläufig, aufgrund der Welt, die wir uns teilen, finde ich es schwierig, wenn sich da Leute manchen Themen komplett verschließen. Es ist, wie gesagt, du musst nicht alles wissen, du musst nicht komplett jedes Parteiprogramm auswendig kennen, du musst nicht komplett vegan sein, du musst nicht komplett, was weiß ich, jede 1000 Aktien haben und komplett wissen, wie das alles funktioniert. Aber
das geht ja auch gar nicht. Du kannst in deinem Leben nicht über alles Bescheid wissen.
Nee, eben. Aber ein Gefühl dir zumindest dafür verschaffen und so ein bisschen dich eben auch mal educaten lassen. Weil viele Leute sind halt so, ja, okay, was ich nicht weiß, interessiert mich nicht. Oder ich will überhaupt nichts Neues lernen. Und ich finde es total schade, weil ich finde, neues Lernen, das ist doch das, was das Leben irgendwie lebenswert macht in der Form. Neue Dinge kennenlernen und auch neue Skills kriegen und all das. Deswegen, ja, finde ich es auch immer, ich finde es, glaube ich, ich würde nicht sagen, dass ich es hasse, aber ich würde sagen, dass ich es einfach auch super schade finde. Für die Person auch. Und manchmal traurig und manchmal macht es mich auch wütend. Kommt immer drauf an.
Perfekt zusammengefasst.
Dann etwas, was viele Leute nicht mögen, was mir relativ egal ist, und zwar laute Essgeräusche.
Ich mag das tatsächlich sogar. Ich gucke mir gerne so Mukbangs an. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt komisch bin. Aber ich mag die Geräusche von essenden Menschen, weil ich das gerade auch vermisse, mit Menschen im Restaurant zu sitzen, mit einer großen Gruppe und da zu essen. Ich meine, da höre ich jetzt nicht drauf, wie schmeckt die Person neben mir.
Jetzt nicht so, oder?
Da dachte ich eher drauf, oh, das Essen ist geil. Jetzt, ich habe gerade übrigens richtig Hunger, ne? Also es ist schon gleich 7:30. Ach, mein Magen grummelt. Falls ihr was hören solltet, tut es mir leid. Aber das macht mir nichts aus. Ich habe eher die Angst, dass wenn ich esse, dass ich andere damit störe. Kennst du dieses, wenn du mit Menschen isst, die du noch nicht so gut kennst, dass du dann sowas bestellst oder dir genau überlegst, was du bestellst, damit du das einfach essen kannst und nicht so, als ich würde da keinen Döner bestellen, vielleicht auch nicht mal einen Burger, einfach weil ich Angst hätte, mich zu blamieren. Oder ich denke, ich will ja nicht zu viel im Mund haben, weil dann, das Thema hatten wir doch bei der Introvertiert-Folge, wenn du dann was im Mund hast und dann stellt jemand eine Frage und du kannst nicht antworten. Oh, dieses unangenehme Gefühl, es ist... Wenn ich,
das ist immer das Lustige, weil ich halt voll der Typ bin, der dann einfach da Witze draus macht. Also ich würde, das ist halt die Sache, ich würde auch aus der kompletten desaströsen Essmanie, die ich da habe, wenn mein kompletter Burger auseinanderfällt und was weiß ich, das würde ich einfach in eine lustige Situation verpacken. Natürlich kommt es darauf an, wenn ich jetzt in ein Vorstellungsgespräch, ich weiß nicht, wer in einem Vorstellungsgespräch in ein Restaurant geht, aber wenn ich jetzt für ein Vorstellungsgespräch ins Restaurant gehen würde, kommt es auch immer noch darauf an, wie die Gegenüber so sind. Also
ich glaube, ich würde das sogar machen als Chefin. Vorstellungsgespräch im Restaurant. Ich habe immer was Geiles zu essen, cool, und ich kann direkt sehen, wie die Leute sich verhalten. Eigentlich ist es super cool. Du kannst sehen, wie gehen die Leute mit den Kellnern oder den Kellnerinnen um. Mhm. Was bestellen sie zu trinken? Also sind sie eher so mittags schon Alkohol oder nicht? Und generell, wie sind ihre Manieren beim Essen? Ich finde, das sagt schon sehr viel über eine Person aus.
Ja, also, das Problem ist nur, dass man damit halt auch Leute triggern kann, weil es echt Leute gibt, die überhaupt nicht vor anderen Leuten essen können und so. Und das ist dann einfach noch so ein draufgesetzter Angstfaktor, weil die Leute sowieso schon super nervös sind wahrscheinlich und sich nicht wohlfühlen. Und dann vielleicht noch sich mit einer Restaurantsituation super unwohl fühlen. Ich glaube, da muss man mit den Menschen drüber reden. Aber vielleicht ist auch so eine Kaffeesituation nicht schlecht, weil da ist auch eine Kellner... Beziehung da, aber da kann die Person halt auch einfach Wasser bestellen, wenn sie keinen Bock hat auf irgendwas anderes.
Ja. Ich hatte halt auch noch nie so eine richtige Bewerbungssituation, wo du halt wirklich nur mit den Chefs der oder den Chefinnen der Firma da sitzt in einem Raum und die dich interviewen. Das hatte ich so nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde.
Can't recommend. Egal, wie extrovertiert man ist, es ist trotzdem schwierig. Also ich weiß noch, ich hatte eins, das war richtig schlimm. Da ist mein Mund so richtig trocken geworden, dass ich nicht mehr reden konnte und ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwie mir Spucke in den Mund zu holen, um einfach nicht zu sterben, um überhaupt sprechen zu können, literally. Und bei einem anderen, da war ich halt auch schon älter und ich hatte auch das Gefühl, mehr sicher. Oder beziehungsweise es war so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn es nichts wird, dann wird es nichts, I don't care. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die man versuchen muss zu haben, auch wenn man natürlich schon cared. So ist es einem nie egal. Aber wenn man diese Einstellung hat, dass man einfach sagt, ich gebe mein Bestes, weil mehr kann ich nicht geben. Ich bin ich selbst, weil ich bin ich selbst und ich will mich nicht mein Leben lang in dem Job verstellen, wenn ich jetzt irgendwie mich als falsche Person darstelle. Ich glaube, das hilft.
Deswegen war es so gut, dass mein Bewerbungsgespräch in dem Sinne, ich wusste nicht, dass es ein Bewerbungsgespräch ist. Mhm. Ich dachte, mein Chef will mich einfach mal generell kennenlernen und das geht dann darum, ob ich mal eingeladen werde zu einem Bewerbungsgespräch. Und dann haben wir uns halt so in seinem Büro so im Stehen einfach kurz unterhalten. Und ich war halt total locker und so, wie ich ganz normal bin. Und ja, das war's dann halt, ne? Also, das war eigentlich wirklich das Beste.
Ja, ja. Ich scroll mal ein bisschen weiter nach oben.
Mhm. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch so 3 Begriffe. Ich weiß nicht, wie lange nehmen wir schon auf. Ich sehe das bei mir ja nicht.
53 Minuten. Oh mein Gott, wir haben so viele Fragen. Das schaffen wir niemals alles.
Nein. Du musst einfach die besten aussuchen.
Bro, die müssen ja alle lesen dafür.
Aber erstmal danke, dass ihr so viel geantwortet habt. Ne?
Ja, auf jeden Fall danke, weil es auch relativ kurzfristig war. Dass man Weihnachtskekse nur an Weihnachten isst. Ich meine, warum?
Also die Person meint wahrscheinlich Plätzchen, oder? Ja. Ich glaube, sie wären halt nicht so special, wenn man die immer essen würde. Wenn meine Mutter die immer backen würde.
Ja.
Also manche gehen auch im Sommer gar nicht, weil viel Schokolade dann einfach schmelzen würde und so.
Stimmt.
Aber es ist halt dieses Spezielle, an Weihnachten gibt es den Teller mit den Plätzchen. Und die hast du nur dann vielleicht 2 Monate, das ist ja schon eine lange Zeit, aber 2 Monate lang kannst du die essen und dann erstmal nicht. Und dann ist die Vorfreude halt viel größer.
Mhm.
Vielleicht deswegen?
Krass, dass du irgendwie, du hast so viele Punkte genannt, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Mann, du hattest richtig gute Antworten darauf. So richtig, richtig eloquente Antworten darauf. Vor allem das mit dieser Schokolade, die im Sommer schmilzt.
Ich war so, wow, Leonie, was erwartest Big du Brain. Von mir? Beim Essen bin ich immer eloquent. Spezialgebiet. Wirklich.
Das ist dein Spezialgebiet.
Yes.
Als Mensch, der nicht Auto fährt, ist es mir relativ egal, aber für dich vielleicht. Ich hasse Leute, die beim Abbiegen nicht blinken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr annoying ist.
Ja, ich hasse generell Autofahrer, die aggressiv fahren oder Autofahrerinnen auch. Wir hatten nämlich letztens eine Frau neben uns. Alter, mhm. die war nicht aggressiv, sondern die ist so langsam gefahren. Also, es war eine 50er-Zone und es waren locker nur 25 km/h oder so. Und ja, oh, Luca kommt nach Hause. Hello. Eine warte, ich mach Person. Kurz mal die Tür zu. Warte.
Oh mein Gott. Ja, alles gut. So lustig. Ihr habt so lustige Sachen geschrieben, Leute. Ihr habt sehr viele, auch sehr viele Sachen bezüglich Nahrungsmitteln geschrieben. Also welche Sachen ihr nicht mögt an Essen.
Ah. Dann nenn einfach mal lustig. So 3 Stück.
Knödel, Ingwer und warte. Knödel, Ingwer und Fisch und Paprika und Nazis.
Das ist kein Nahrungsmittel, aber ich liebe Knödel.
Da war nur so ein Wort Sachen.
Ich liebe Knödel. Ich hatte dieses Jahr an Weihnachten keine Knödel, weil meine Oma kein Weihnachtsessen für uns machen konnte. Also was ich auch verstehen kann. Aber sonst gab es bei ihr halt immer Klöße oder Knödel. Ich weiß nicht, was der Unterschied da jetzt ist. Und ich liebe das. Ich kann mich da so reinlegen. Und die gab es dieses Jahr nicht. Und ich muss mir einfach selbst welche machen.
Ich bin mag zu faul. Beides nicht. Deswegen kann ich, also Knödel und Klöße, whatever the difference is. Und Ingwer mag ich auch nicht. Also ich stimme euch dazu. Paprika mag ich, Fisch mag ich auch.
Paprika mag ich, Fisch
aber Paprika mag ich auch nicht. Kommt drauf an. Also so manchmal ist Paprika mir auch
too much. Ich kann das roh essen, überbacken.
Ja, roh mag ich sehr gerne, aber so in manchen gekochten Gerichten habe ich das Gefühl, it's too much.
Paprika-Eis. Nein, okay. Und Ingwer, also tatsächlich kommt Ingwer in die genialste Erdnusssoße, die wir machen zu einem asiatischen Gericht von uns.
Ja.
Und seitdem liebe ich Ingwer.
Ingwer schmeckt wie Spülmittel.
Nein, es schmeckt gesund, einfach sehr gesund und medizinisch.
Es schmeckt wie Spülmittel. Ja.
Also in der Soße schmeckt man das eigentlich nicht. Es gibt der Soße nur so eine minimale Schärfe und das ist sehr lecker.
Ja, dann finde ich es auch gut.
Nach Erdnussbutter.
Aber so wenn du Sushi bestellst und du hast da so diesen Ingwer daneben und Leute snacken den einfach so weg. Ich weiß noch, wenn ich mit Merle Sushi gegessen habe, hat sie immer den Ingwer weggesnackt und ich so, you go girl, do your thing. Weil der schmeckt und ich finde es schon schlimm genug, wenn der Ingwer das Sushi berührt, weil das diese Stelle dann auch schon nach Spülmittel schmeckt.
Ich war mit Janina, Fili und Luca auf dem Elbenwald-Festival 2019 und da haben wir uns dann, wir haben so gefrühstückt, also wir waren auf einem Zeltplatz, haben da gecampt und ich habe aus irgendeinem Grund mir einen Ingwer-Shot gekauft, weil ich dachte, vielleicht macht mich das ein bisschen wacher
voll
oder
scharf.
Gibt mir einen Boost. Es war so ekelhaft, es gibt ein Video von mir, wie ich das trinke. Und
wenn das musst du mir schicken, ich will es sehen.
Ich muss gucken, ob ich das noch habe oder ob es auf dem alten Handy ist oder ob Luca das gemacht hat. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber das existiert noch. Es ist sehr lustig.
Das ist voll funny.
Okay, weil
eine Person hat jetzt noch so was Längeres. Das würde ich als Abschluss nehmen.
Okay, ja.
Ich hatte selbst eine Weile lang intensive Hassgefühle, was mich echt zerrissen hat, weil ich unbedingt alle Menschen lieben und akzeptieren wollte. Ich glaube, ganz wichtig war es, dass ich den Hass irgendwann akzeptiert habe, denn er ist nun mal da. Und ich finde, das ist super wichtig, die Gefühle zu akzeptieren, dass man manche Dinge einfach auch mal nicht mag, dass manche Dinge einen stressen, dass manche Dinge einen triggern, einen wütend machen und das okay ist. Ich glaube, das ist super
wichtig zu lernen. Es gibt ja auch immer einen Grund für Hass. Also ich glaube, es gibt nichts, was wir grundlos hassen. Manche Sachen sind evolutionsbedingt, hast du ja schon, also vielleicht bei manchen Dingen irgendwie, um uns zu schützen.
Mhm.
Andere Sachen sind Geschmäcker jetzt beim Essen und so weiter. Und was Menschen angeht, es hat definitiv Gründe, wenn man Menschen gegenüber dieses krasse Gefühl empfindet.
Ja, das hat eine Person auch gesagt, sie hasst ein paar Menschen, also eine Handvoll Menschen. Und da auf keinen Fall grundlos. Also da hat sie hat die Person halt gesagt, dass sie extrem viele Gründe hat, diese Person auch, also so eine starke Emotion ja. gegenüber dem Menschen zu haben. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist, das ist nun mal eine sehr starke, aber eine Emotion, die der Mensch in der Lage ist zu fühlen und die man fühlt. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, damit zu lernen, umzugehen und eben auch mit, jetzt wenn wir mal ein bisschen von Hass weggehen, auch mit Sachen, die man nicht mag oder mit Wut oder mit Stress oder mit Unwohlsein und so. Also einfach mit allen negativen Gefühlen muss man irgendwie lernen, klarzukommen und die einzusortieren und zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt dieses negative Gefühl und das ist voll okay so, weil es hat irgendwie einen Grund, es kommt irgendwo her. Und ich sehe es, ich nehme es wahr, weil ich glaube nämlich diese ganze internalized hate, dass man halt den man halt sieht von Leuten, die extrem homophob sind oder extrem judgmental gegenüber anderen Menschen generell, die haben extrem viel von diesem Hass, den sie einfach so jahrelang in sich aufgebaut haben und weil sie ihn nie so wirklich mal gespürt haben. Und ob es Hass ist gegen sich selbst, ob es Hass ist gegen eine Person in deren Leben, die vielleicht schwul ist und deswegen wird das auf alle schwulen Menschen projiziert. Also all diese Sachen. Ich glaube, dass aus unterdrücktem Hass und aus unterdrücktem Stress und Wut, dass daraus einfach viel größere Probleme entstehen. Und
ich glaube, das sieht man auch gerade ganz gut. Das ist jetzt, weißt du, jetzt werden alle gezwungen, so ihren Hass auf, also ich glaube, aktuell haben sehr viele Menschen, sind natürlich fühlen sich unwohl mit der Situation.
Ja.
Und gehen dann aber nicht, also man kann es ja nicht angehen, man kann ja gerade nichts tun, was einem hilft, also wenn es einem helfen würde zu reisen oder mal mit Freunden sich zusammenzusetzen, das geht ja aktuell nicht. Und dieser Hass ballt sich im Internet, also ich finde, das merkt man so krass.
Oh, stimmt, einfach, auf jeden
was,
Fall.
Was da, wie schnell eben die Zündschnur platzt. Ich glaube, das ist schon immer so im Internet, dass sie kurz ist, aber aktuell durch die Situation, verständlicherweise ist sie noch kürzer. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich aktuell einfach im Internet nicht so wohl fühle, weil es ist einfach, also ich merke einfach, es tut mir gut, wenn ich meine Zeit lang nicht damit zu tun habe, nicht damit konfrontiert werde, weil eigentlich habe ich gar nicht so viel Hass in meinem Leben. Und wenn man das dann von anderen mitbekommt, zieht es einen selbst nur runter.
Aber vor allem nicht mal nur im Internet.
Also, nein, es ist auch so, bei allen, alle sind aufgewühlt.
Genau, also meine Mutter hat es halt tatsächlich extrem erlebt oder gemerkt, dass Patienten immer angespannter werden.
Oh
also,
ja,
meine Mutter ist ja Krankenschwester. Ja, und alle werden einfach arschiger, so gefühlt von Woche zu Woche. Und dann, also gerade halt eben extrem asozial gegenüber den Krankenschwestern und den Ärzten, auch wenn sie nichts Negatives machen, sondern eigentlich nur ihren Job und nichts wirklich Schlimmes. Aber alle kleinen Dinge regen die Leute schon so viel mehr auf und machen sie so viel schneller wütend, so viel schneller aggressiv, dass das generell einfach eine super angespannte Situation momentan ist und kaum jemand glücklich ist. Und deswegen jetzt nochmal ein Appell an alle. Niemand kann was dafür. Und deswegen lasst eure Wut bitte nicht an besonders Menschen aus, die mit euch arbeiten müssen. An Krankenschwestern,
lasst
an Ärzten,
Wut nicht an
Einzelhandelsmenschen.
Aus.
Ja,
nicht an
sowieso.
Anderen Menschen auslassen, wenn diese Wut nicht, diese Menschen,
nicht,
also wenn
nicht von
die das
denen
nicht ausgelöst
kommt.
Haben.
Ja, genau.
Ja.
Aber besonders halt einfach mit Menschen, die euch nicht entgehen können, die mit euch arbeiten müssen, die dafür bezahlt werden, da zu sein und euch auszuhalten, die davon aber total kaputt gemacht werden können. Und bei meiner Mutter, da kam einfach so ein Arzt, der war so, das war furchtbar. Der war richtig fertig mit der Welt. Weil die Frau so grauenvoll war zu ihm und so unhöflich und wütend und ohne Grund. Beziehungsweise schon Grund, aber eben nicht ausgelöst durch den Arzt, weil dazu gab es, es gab keinen Grund, so extrem zu reagieren in der Situation. Aber es waren halt so viel andere Wut, die sich aus so vielen anderen Situationen aufgestaut hat, die jetzt eben überschwellt. Und ich glaube, das ist gerade momentan halt, wie Alicia schon gesagt hat, extrem krass, wie viel sich da aufstaut und wie viele Leute halt irgendwie das Gefühl haben, sie müssen das mal loswerden. Und dann eben im Internet, bei Einzelhandelsmenschen, bei Ärzten, ja. bei Krankenschwestern.
Ich finde aber, man lernt aktuell auch sehr viel über sich selbst, weil ich merke, dass ich einfach nicht
wenn man's
diese Veranlagung habe. Ich weine sehr viel mehr in letzter Zeit, aber ich bin nicht, ich verspüre keinen Hass, sondern ich Wut eher auf mich selbst und Frustration. Und ich weine sehr, sehr viel häufiger seit der Pandemie. Und da lernt man ja jetzt auch, wie man selbst damit umgeht. Und vielleicht kann man Oh Gott, meine Oma ruft mich an. Ernsthaft, warum rufen die dauernd Leute an? dass man, wenn man selbst merkt, hey, ich merke gerade, in mir schwelt so ein Hass, da muss man irgendwas dagegen tun. Ich mache aktuell jeden zweiten Tag abends Sport, also nicht viel. Ich mache Liegestützen, ich mache Dips und ich mache ein paar Dehnübungen, aber es hilft einfach, mal kurze Zeit lang nur zu denken, boah, scheiße, Schmerz.
Boah, du musst dir Ring Fit Adventure holen, das macht dir bestimmt Spaß. Also irgendwas, brauchst du erstmal eine Switch, aber.
Und also das ist halt so irgendwas, um den Kopf abzulenken. Man kann ja gerade nichts anderes tun, aber dass man einfach nicht diesen Hass nach da draußen schickt oder sein generelles Unwohlsein, weil die anderen haben das nicht verdient. Denen geht's auch nicht gut. Ja. Denen geht's genauso schlecht wie euch. Vielleicht schlechter, ihr wisst es nicht. Und ich weiß, dass es schwierig ist.
Bringt ein paar Sims um, wenn es euch
genau, bringt ein paar Sims um. Haut auf irgendwas ein. Ich habe letztens auch mal eine Zeit lang eine Box-Session mit unserer Matratze gemacht, weil wir haben hier leider keinen Boxsack, aber ich habe in unsere Matratze geboxt und es hat mir unfassbar gut getan.
Ja. Schreit in Kissen, beißt in Sachen rein. Weil ich habe gemerkt, wie sehr es hilft, bei mir zumindest, wenn ich so aufgestaute Wut und Aggression habe, ist es, dass ich irgendwo reinbeiße.
Oh ja.
Weil der Kiefer ist der stärkste Muskel des Körpers. Sprich, mit diesem Muskel könnt ihr extrem viel, der ganze Körper ist ja super angespannt, überall ist Spannung in den Muskeln. Durch den Kiefer könnt ihr extrem viel dieser Spannung wirklich physisch loswerden. Das ist jetzt gar kein Psychokrams, es ist wirklich physisch. Körperlich könnt ihr damit extrem viel Druck und Stress und Anspannung loswerden, indem ihr zum Beispiel einfach mal in ein Kissen beißt und voll zubeißt, so stark ihr könnt und ihr merkt, dass euer ganzer Kopf zittert. Und danach merkt ihr, wie einfach eure Muskeln...
Bitte passt aber auch, dass ihr keinen Kieferbruch erleidet oder so. Ne?
Nein. Also Vorsicht. Deswegen, wie gesagt, auch in den Kissen und dass der Kiefer nicht aufeinander drückt, weil das ist gar nicht gut. Sondern dass die Zähne sich nicht wirklich berühren am besten. Aber einfach, das hilft so extrem, weil es wirklich physisch auch hilft. Es ist kein Mentalkram, es ist wirklich einfach
körperlich. Das ist nicht sowas wie, mach mal eine Stunde Yoga oder meditier doch einfach mal. Nein, manchmal braucht man Gewalt.
Ja, oder stell dich vor den Spiegel und sag, oh, wie alles ist gut und beruhig dich. Nein, beiß in fucking Kissen. Nein.
Ja. Eine Freundin von mir hatte früher ein Kissen. Das hatte vier Seiten. Auf der einen stand, schlag mich. Auf der anderen stand, beiß mich. Auf der dritten stand, wein
in mich.
Wein in mich, keine Ahnung, heul auf mich, irgendwie sowas. Und das vierte war dann kuschel mich. Und oh das Gott, waren halt so für die Phasen, weil sie halt so auch so extreme Phasen hatte, wo sie einfach so super wütend war und das halt nicht gegenüber anderen Menschen auslassen sollte, sondern halt dann wahrscheinlich eine Psychologin das Kissen verschrieben hat, so hier. Und das hat echt geholfen. Und das, ich hätte tatsächlich gerade gerne mal so ein Kissen, weil, ja.
Das ist, ich meine, du kannst in jedes Kissen beißen, das muss nicht draufstehen, das geht auch
ich,
so.
Ich weiß. Ich werde das echt mal ausprobieren. Also gebissen habe ich wirklich noch nicht. Ich habe wirklich eher dieses Schlagen auf eine Matratze oder so. Das habe ich als sehr befriedigend empfunden. Oder halt dieses Liegestützen machen und mir dabei denken, oh, es mir tut alles weh, es ist schlimm. Aber wenn mein Körper gerade so zittert, dann denke ich an nichts anderes und das ist schön.
Ich hatte einmal wegen der Arbeit so einen Wutmoment. Einfach, weißt du, wenn so Programme abstürzen und nichts gespeichert ist oder so eine Scheiße. Und den ganzen Tag aber aufgebaut hat, weil schon die ganze Zeit alles scheiße gelaufen ist. Und das war dann so the cherry on top. Und dann hatte ich so eine leere Wasserflasche, die ich mit voller Wucht Richtung meines Bettes geworfen habe. Und die ist einfach, also Plastikflasche, und die ist gegen meine Wand geflogen aus Versehen. Aber das Geräusch, das war so satisfying, einfach mit voller Wucht diese Flasche einfach mal irgendwo hinzubrettern. Und Leute, auch das empfehle ich. Also Sachen, die nicht kaputt gehen und nicht in Orte, die was kaputt machen können und all das. Aber einfach auch mal ein Kissen durch die Gegend werfen. Oder was weiß ich? Styropor ist unsatisfying.
Ja, das ist das Schlimmste runter. Wirklich. Ich habe so gemeint, du musst jetzt irgendwas irgendwas tun. Weil ich gerade gemerkt habe, okay, wir sind so kurz vor dem Punkt, wo es kritisch wird. Und dann hatten wir halt Styropor da liegen. Und dann war das richtig geil, weil er wirft das so richtig hart auf den Boden. Es schwebt so ganz langsam auf den Boden. Und er so, boah, nee. Und dann haben wir halt beide lachen müssen. Und dann war auch der Moment wieder vorbei. Also es hilft schon, auch wenn es eben nicht ein befriedigt in dem Sinne, aber es ist so lustig, Styropor durch die Gegend schmeißen zu wollen und dann geht es halt nicht. Also das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren oder Luftpolsterfolie kaputt machen. Auch das.
Irgendwas.
Ja.
Es hilft wirklich und ich glaube, dass das auch ein ganz guter Abschluss ist, dass wir jetzt hier noch so Tipps gegeben haben.
Ein bisschen und, positiver.
Dann schöne Grüße an unsere Gang.
Ah ja, genau, jetzt kommt Jasmin und der Rest der Gang, passt auf, nur für euch, live aufgenommen.
Jetzt bin ich aber unter Druck.
Du kannst es dreimal sagen, drei verschiedene Stimmlagen.
Okay. Lustgrotte. 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 Unsere Lustgrotten-Gang. Woohoo!
Also mir hat das zweite am besten gefallen, weil da die Stimme hinten nochmal so runtergegangen ist. Und, ja. Aber wundervoll. Bitte schreibt Leonie nicht, wenn euch das angemacht hat.
Oh,
bitte. Bitte ja, nicht.
Bin there, done that. Ich brauche ja, keine genau. Kommentare darüber, wie geil es euch macht, wenn ich Lustgrotte
stöhne. Ist
das
einfach nur für eure orale Befriedigung? Ist das, nein, warte, das Ohr hat, heißt nicht oral. Für die O-H-R-A-L-E. Die orale, also eine andere.
Just stop. Die Audio. Auditive.
Auditive Befriedigung, ja. wundervoll.
Ja, dieses Wort ist gefallen in einem Livestream von Alicia mit dem Hugendubel-Account, beziehungsweise mit einer Person vom Hugendubel.
Wie ist es dazu zustande gekommen, zu diesem Wort?
Ich glaube, es ging um Synonyme für Geschlechtsorgane.
Ah, bei Sexszenen. Wir haben darüber geredet, genau, was man bei Sexszenen verwenden kann, ja.
Und dann hat Zippy in die Kommentare geschrieben, Lustgrotte. Und ich fand dieses Wort wundervoll.
Es ist auch einfach wundervoll. Und,
ja, das, was so passiert.
Vor, wie mein Charakter so sagt, ja, dring ein in meine Lustgrotte. Oder, oh mein Gott, es ist so... Nee, ich könnte sowas nicht schreiben.
Nee, ja, deswegen okay. Konnte ich auch immer so Sexszenen in Fanfictions immer nur auf Englisch lesen. Auf Deutsch ist einfach hart cringy.
Ich überspringe die auch immer bei Büchern.
Auf Deutsch schon, auf Englisch jetzt. Ja. Gut.
Dann mit diesem wundervollen oralen Orgasmus lassen wir euch dann mal, verabschieden wir euch in den Tag oder in den Abend, in die Nacht.
Ja.
Was auch immer, wo auch immer ihr das gerade hört, eine noch neue Woche startet. Ich hoffe, sie wird für euch nicht so stressig. Ich hoffe, wir alle können ein bisschen Stress abbauen durch in irgendwelche Kissen reinbeißen, auf Matratzen schlagen.
Wir können
durch die
gerne
Wohnung
sagen,
tanzen.
Wie das funktioniert hat. Also falls ihr irgendwie Tipps habt oder sowas, die können wir vielleicht in der nächsten Folge, falls ihr so super Tipps habt, irgendwie Wut oder Aggression abzubauen, könnt ihr uns die gerne schreiben und können wir vielleicht so ein paar Tipps in der nächsten Folge am Anfang droppen.
Yes.
Ja.
Und okay.
Ansonsten? Man
bis zum nächsten
sich.
Mal.
Tschüss.
Ciao.